Dieser Psalm ist, glaube ich, ein Psalm, der es wie wenige Texte sonst auf der Welt schafft, etwas mit uns zu tun. Der Text, wenn du ihn liest oder wenn du ihn hörst, tut etwas mit dir. Ganz oft, wenn wir lernen, Predigten zu schreiben und vorzubereiten, gibt es irgendwann so diesen Punkt, dass man aufgefordert ist, als Prediger sich Gedanken darüber zu machen, was möchte ich denn, dass mein Publikum am Ende eines Gottesdienstes tut? Sie sollen nach Hause gehen und dann wissen, was sie tun sollen. Es kann auch ganz wichtig und ganz wertvoll sein. Ich möchte, wenn ihr heute nach Hause geht, dass ihr nichts tut. Mein Wunsch ist, dass diese Predigt etwas mit euch tut und dass die Botschaft von Gott heute etwas mit euch tut. So wie dieser schöne Psalm vielleicht gerade schon was mit dir getan hat. Ich fange mal direkt an mit einem Bibeltext und ich habe schon so oft darüber geredet, aber ich merke, man kommt nicht um ihn herum. Ja, man braucht ihn immer wieder, weil er so deutlich etwas zeigt. Und zwar Worte von Jesus. Es geht um eine Situation in seinem Leben oder wo er unterwegs war als Prediger. Und da heißt es in Lukas 15 in den ersten Versen: Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus lehren zu hören. Steuereintreiber und andere, die als Sünden galten. Ich glaube, wir haben, wenn wir viel in Kirche gewesen sind, manchmal ein zu nettes Bild von diesen Leuten. Hier geht es wirklich um Menschen, die keiner von uns erstmal mögen würde. Das sind Menschen, die für Geld ihre eigenen Nachbarn verkauft haben. An die Römer. Und die Römer waren keine netten Leute für die Menschen, die damals in Israel gelebt haben, sondern die waren die Besatzungsmacht. Das waren die, die alle ausgeraubt haben, die alle unterdrückt haben. Ein Steuereintreiber hieß, das waren die, die mit denen kollaboriert haben. Und andere, die als Sünder galten. Also nicht nur solche, die öfters mal beim Kaffee und Kuchen gesündigt haben, indem sie ein Stück Kuchen zu viel genommen haben, sondern wirklich die, sagen wir mal, die Freude dran hatten, anderen weh zu tun. Die, denen es egal war, ob die Menschen aus ihrer Nachbarschaft ihren Kindern nichts zu essen geben konnten. So richtig die Menschen, die wirklich keiner leiden kann. Und von Jesus heißt es hier, dass sie zu ihm kamen, um ihm zuzuhören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die geistliche Elite der damaligen Zeit, nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Also in der Antwort darauf, dass die Pharisäer sich geärgert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diesen Ärger in der damaligen Zeit alle hätten nachvollziehen können, dass wir gesagt haben, gerade die wirklich ernst zu nehmen ich meine, hier gibt es so viele Leute, die das versuchen, wirklich ernst zu nehmen mit der Gottesnachfolge, Gott voller Ehrfurcht behandeln. Und die wirklich am ganz anderen Ende stehen, mit denen verbringt er jetzt Zeit? Und dann erzählt Jesus nicht nur ein Gleichnis, sondern drei. Und ich will eins nochmal erwähnen und einen großen Teil vielleicht einfach nur kurz zusammenfassen. Ihr kennt die Geschichte. Ein Sohn hat einen wohlhabenden Vater und er geht zu seinem Vater und sagt, du, ich habe mir das überlegt, ich möchte jetzt mein Erbe schon ausgezahlt bekommen. Er hatte zwei Söhne, das heißt, die Hälfte von dem ganzen Besitz des Vaters musste ausbezahlt werden, Ländereien mussten verkauft werden und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, eigentlich wollte der Sohn, dass der Vater tot ist. Er hat sich gedacht, hey, es wäre auch viel cooler, wenn mein Vater jetzt tot wäre, dann hätte ich nämlich alles schon jetzt. Und mit dieser Bitte kommt er zu seinem Vater und gibt ihm sozusagen so einen richtig üblen Schlag ins Gesicht. Aber der Vater, verrückt, der macht es auch noch. Er gibt seinem Sohn all das, was er haben möchte. Und der Sohn zieht von dannen. Der Sohn, der lebt das Leben, das man sich vorstellen könnte mit diesem ganzen Wohlstand. Er genießt das Leben, wie er meint, dass es ihm gut tun würde, wie er meint, dass es Spaß macht. Und er verprasst das Geld. Und er kommt irgendwann an den Punkt, kommt noch eine Hungersnot und sein ganzes Geld ist verschwunden. Er hat einfach nur ausgegeben und das Geld ist weg und er landet im tiefsten Schlamassel. Der Jesus benutzt da richtig so ein paar Extreme. Ja? Also das Einzige, was ihm dann übrig bleibt, ist ein Schweinehirte zu werden. Er sitzt dann mit dem Schweinen im Dreck und muss auf die aufpassen. Und aus der jüdischen Sichtweise von den Zuhörern damals war das wirklich das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, weil Schweine sind absolut unreine Tiere nach dem Denken der Juden damals. Und dort zu landen ist sozusagen der unterste Punkt, an dem man hätte sein können. Und dieser junge Mann, der merkt, wie elend er es hat. Und er denkt dran, dass es den Menschen bei seinem Vater, die nur seine Diener waren, die nicht mal seine Söhne waren oder so, doch im Großen und Ganzen viel besser gegangen ist als ihm. Und er dachte sich, okay, wird zwar übel, aber ich probiere es mal. Mein Vater, keine Ahnung, wie er das geschafft hat, sich das in seinem Kopf zurechtzulegen, dass er sich getraut hat, da nochmal aufzukreuzen. Aber er denkt sich so eine Rede aus und sagt sowas, naja, ich will ja auch gar nicht mehr dein Sohn sein, habe ich gar nicht verdient, steht mir überhaupt nicht zu, aber vielleicht kann ich ja einer von deinen Dienern sein. Das überlegt er sich so, will er zu seinem Vater sagen. Und ich lese dann mal vor, wie es da weitergeht. Lukas 15, dann die Verse ab 19. Oder ich fange ab 18 an. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So nimmt er es sich vor, so will er mit seinem Vater reden. So kehrt er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er macht sich also auf den Weg. Er geht dorthin, zu dem Haus. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Wie wird dieser Vater hier beschrieben? Der Vater wird beschrieben als jemand, obwohl er die denkbar schlimmste Beleidigung von seinem Sohn erfahren hat, wartet er auf seine Rückkehr. Ich meine, jeder würde doch sagen, das ist doch verrückt, oder? Das ist weder klug, noch kann man das jemandem empfehlen, sich so zu verhalten, sich so demütigen zu lassen, sich so fertig machen zu lassen. Jeder heute würde sagen, hey, der Vater muss doch auch mal Grenzen setzen, das ist doch ungesund, wie er sich verhält. Aber der Vater steht schon bereit. Jeden Tag wartet er darauf, dass sein Sohn zurückkommt. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat er ihn Jahre nicht gesehen, aber er steht da und wartet, dass dieser Sohn zurückkehrt. Der Vater freut sich über die Rückkehr seines Sohnes. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen. Voller Liebe und Mitleid. Der Vater denkt überhaupt nicht drüber nach, was der Sohn ihm angetan hat. Er ist nicht beschäftigt damit, welche Enttäuschung er erlebt hat, sondern was ihn im Kern ausmacht, ist seine Liebe. Er ist so von seiner Liebe eingenommen, dass sie viel, viel größer ist als jede Enttäuschung, die er erlebt hat. Dieser Vater sieht seinen Sohn, er ist voller Liebe und Mitgefühl. Er ist das Einzige, was er empfinden kann, das Einzige, was durch ihn durchfließt, ist seine Liebe zu diesem Sohn, sein Mitgefühl. In einer anderen Übersetzung heißt es, es jammerte ihn. Das packt ihn einfach, sein ganzes Herz fängt an zu zittern und zu vibrieren. Voller Freude sieht er diesen Sohn an und schließt ihn in die Arme und küsst ihn, diesen stinkenden Schweinehirten. Das ist ihm ganz egal, er rennt auf ihn zu, er packt den und er küsst den. Und an dieser Stelle zeigt uns Jesus das Herz des Vaters. Er zeigt uns das Herz deines Vaters im Himmel. Er zeigt uns, was es bedeutet, von diesem Vater geliebt zu werden. Und ich finde das so... Ich finde das so wichtig, so wichtig, weil diese Botschaft ist der Kern von allem, warum es diese Kirche gibt. Weil wir einen Vater haben. Da gibt es deinen Vater, der dich so liebt. Und das Spannende ist, dass diese Pharisäer eins nicht verstanden haben. Dass sie auf der gleichen Stufe stehen wie dieser gesellschaftliche Abschaum, den sie selber so verurteilen. Sie meinen vielleicht, dass sie irgendwas anderes verdient hätten als diese Menschen. Aber Jesus zeigt ihnen von Anfang an, egal wie weit entfernt du von Gott bist, egal wie sündig, wie verdorben, wie kaputt dein Leben ist, Gott liebt dich. Gott liebt diese Steuereinnehmer, diese Kollaborateure, diese Kriminellen, diese kaputten Menschen, nicht erst nachdem sie irgendetwas geändert haben. Jesus kam in diese Welt, weil es ihn jammerte. Er sieht die Menschen und sein Herz quillt über voller Liebe für jeden einzelnen Menschen. Und genau diese Liebe hat er auch für dich. Jesus beschreibt diese Liebe vom Vater so verrückt, oder? Es ist so verrückt, wenn ein Vater so liebt. Kein Mensch würde irgendjemanden dazu raten, so zu lieben, so sich selbst aufopfernd. Würde jeder sagen, oh, du machst dich nur kaputt. Aber Jesus beschreibt Gott genauso, dass er so liebt, als würde er sich dabei kaputt machen. Sein Sohn sagt dann hier in diesem Gleichnis, Vater, ich habe gegen dich gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße, schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden und ein Freudenfest begann. Das Spannende ist, dieser Vater macht 0,0, also gar keine Bedingung. Der redet nicht erst mit dem und hört sich mal an, und? Hast du dich jetzt bekehrt? Bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, hier, ich mach das nicht mehr, ich bin jetzt ein Besserer? Er fragt diese Frage nicht mal. Der Sohn hat sich ihm zugewandt, ist wieder zurückgekommen und der Vater ist einzig und allein mit seiner Liebe beschäftigt. Er ist damit beschäftigt, ihn wieder einzusetzen als Sohn, ihn wieder, wer weiß, mit seinen Privilegien, mit allen seinen Rechten. Wer weiß, ob der Sohn das wieder macht, ja? Der könnte doch gleich nächste Woche nochmal sein Erbe verlangen. Diese Frage stellt der Vater nicht. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, diesen Sohn zu würdigen, ihn mit aller erdenklichen Liebe zu behandeln, die man sich nur vorstellen kann. Das ist das Herz dieses Vaters. So beschreibt uns Jesus unseren Vater im Himmel. Und an vielen anderen Stellen im Wort Gottes finden wir diese bedingungslose Liebe. In Epheser 2, in den Versen 8 bis 9, da heißt es, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dieser Liebe zu glauben. Wir dürfen sie einfach annehmen. Das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Der Vater wartet nicht auf die erste gute Tat, auf keine einzige gute Tat wartet er, sondern er sagt, du bist gerettet, du warst tot, jetzt bist du wieder lebendig, du bist mein Sohn, du bist hier. Und genauso groß ist die Liebe Gottes für dich. Seine Liebe hat schon lange begonnen, bevor deine erste gute Tat begonnen hat. Und diese Männer, von denen hier gesprochen wird, ich habe es am Anfang gesagt, ja, die sind wirklich, wirklich schlechte Menschen. Und Jesus geht zu denen hin und sagt, hey, ich will Zeit mit dir verbringen. Hey, ich mag dich. Ich kann dich gut leiden. Und wenn du dich manchmal fühlst, als wärst du ein schlechter Mensch, vielleicht zweifelst du an dir, vielleicht zweifelst du daran, ob du genug tust, ob du ein gut genuger Christ bist, ob du regelmäßig genug Bibel liest, in den Gottesdienst gehst, ob du genug spendest, ob du genug deinen Nächsten liebst, ob du genug missionarisch aktiv bist. Gottes Liebe hat schon lange vorher angefangen. Er liebt dich ganz unabhängig davon. Du kannst durch deine Taten dem nichts hinzufügen oder wegnehmen. Seine Liebe steht schon da, komplett, fertig, aus und Ende. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, eine Parabel, wie ein Gleichnis, das vielleicht auch nochmal von der anderen Seite beleuchtet, diese ganz verrückte Liebe. Und es war einmal ein Baum, und der Baum, der liebte einen Jungen. Und der Junge, der liebte diesen Baum. Und jeden Tag kam der Junge zu dem Baum und er kletterte auf ihn hinauf. Er aß von seinen Äpfeln und er schwang sich an den Ästen des Baumes hin und her und hatte Spaß. Und wenn er sich ausruhen wollte, dann machte er sich im Schatten des Baumes gemütlich oder er tollte um den Baum herum. Und der Baum war glücklich. Und der Junge, der schnitzte eines Tages in die Rinde von dem Baum, lieber Baum, ich hab dich gern. Und es passierte dann, dass danach der Junge zwei Tage weg war von dem Baum und zwei Tage nicht zu dem Baum gekommen ist. Und dann kommt der Junge zurück zum Baum in den Wald und der Baum zittert vor Freude. Der Baum ist richtig happy. Der Baum freut sich, diesen Jungen zu sehen. Und der Baum sagt zum Jungen, hey, komm, klettere auf meinen Stamm, ess meine Äpfel, schwinge an meinen Ästen und sei glücklich. Der Junge sagt, nein, du, in den letzten beiden Tagen, da habe ich rausgefunden, was wirklich Spaß macht in dieser Welt. Aber dafür brauche ich Geld. Hast du Geld? Der Baum sagt, nein, Geld habe ich nicht. Aber ich schlage dir was vor, du kannst ja meine Äpfel pflücken, du kannst sie in der Stadt verkaufen und dann bekommst du Geld und dann sei glücklich. Und der Junge, der machte das, der hat die ganzen Äpfel mitgenommen, hat die verkauft. Und der Baum war glücklich. Dann ist der Junge einen Monat weg. Und nach einem Monat kommt er zu dem Baum zurück. Und der Baum freut sich wieder richtig. Der Baum ist so happy, dass er diesen Jungen sieht, der kann kaum reden. Aber er sagt zu dem Jungen, hey komm, klettere auf meinen Stamm, schwing dich an meinen Ästen und sei glücklich. Und der Junge, oh, das Leben ist echt mehr als nur dieses Herumgealbere. Weißt du, ich möchte auch mal was Ernstes haben im Leben. Ich möchte heiraten, ich möchte eine Familie gründen, aber dafür brauche ich ein Haus. Der Baum sagt, ja, der Wald ist mein Haus, mein Zuhause. Aber wenn du ein Haus möchtest, du kannst ja meine Äste abschneiden, ein Haus bauen und glücklich sein. Also nahm der Junge die Säge, schnitt die Äste ab, baute daraus ein Haus. Und der Baum war glücklich. aber vielleicht nicht ganz. Dann ist der Junge ein Jahr nicht mehr gesehen worden. Ein Jahr war er weg. Nach dem einen Jahr kommt er wieder und der Baum sagt, hey, komm, klettere auf meinen Stamm und sei glücklich. Und der Junge, pah, ich bin genervt vom Leben. Jetzt habe ich erst recht keine Lust mehr auf sowas. Ich will mehr vom Leben, ich will die Welt sehen. Aber um die Welt zu sehen, um andere Länder zu bereisen, da bräuchte ich jetzt ein Boot. Kannst du mir ein Boot geben? Und dann sagt der Baum, also ich habe jetzt kein Boot, aber du kannst meinen Stamm abschlagen und daraus ein Boot bauen. Und der Junge, der schlägt den Stamm ab und hat daraus ein Boot gebaut. Und 40 Jahre später kommt der Junge zurück. Und der Baum sagt, hey, es tut mir leid, ich habe keine Äpfel mehr. Der Junge, der inzwischen ein alter Mann geworden ist, der sagt, ich kann sowieso nicht mehr Äpfel essen, meine Zähne sind kaputt. Der Baum sagt, es tut mir leid, ich habe auch keine Äste mehr, an denen du hochklettern und dich schwingen lassen kannst. Sagt der Mann, ach, ich bin sowieso zu alt, meine Knochen sind zu müde, um vom Baum zu schwingen. Dann sagt der Junge, ich suche eigentlich nur noch einen Ort zum Ausruhen. Einen Ort, wo ich mich gemütlich hinsetzen kann. Und der Baum, der richtet sich auf, so majestätisch wie ein Baumstumpf eben noch sich aufrichten kann. Und dann sagt er, dann ist ein alter Baumstumpf doch noch zu etwas Nütze. Du kannst dich hier hinsetzen. Das tat der Junge, der inzwischen alt geworden ist. Und der Baum war glücklich. Warum erzähle ich euch diese Parabel? Die klingt ja ein bisschen, ich weiß nicht, was sie mit euch gemacht hat. Ich habe ein paar Kommentare unter dem Buch gelesen, wenn man das bei Amazon kaufen will. Und die Leute haben darunter geschrieben, dass sie total fertig waren, als sie das gelesen haben. Einer hat das Geschenk bekommen und seinem Kind vorgelesen als Gute-Nacht-Geschichte und hinterher war er selber ganz, ganz hinüber. Aber diese Geschichte erinnert mich ganz stark an das, wie Jesus hier den Vater beschreibt. Und sie erinnert auch an Philipper 2, die Verse 7 bis 8, wo es von Jesus heißt, er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Er verzichtete auf alles, er leerte sich aus, er gab alles her. Er hat nicht nur auf ein paar Sachen verzichtet, die noch ganz nette Add-ons im Leben wären, sondern er hat auf alles verzichtet. Er hat alles aufgegeben aus Liebe zu uns. Er hat all seinen Stolz abgegeben bis zum Tod am Kreuz. Ich habe ja schon erzählt, es gab Leute, die das Ende der Geschichte überhaupt nicht konnten. Und dann habe ich gesehen, es gab sogar Leute, die haben die Geschichte umgeschrieben. Die haben gesagt, so, das ist ungesund. So ein Vorbild sollten wir niemandem geben. Kein Kind sollte so ein Vorbild bekommen. Dann haben sie ein alternatives Ende zu der Geschichte geschrieben. Und ich glaube, ja, wir Menschen, wir haben Grenzen. Und die sind wichtig. Und es ist notwendig, dass wir mit ihnen leben. Aber was keine Grenzen hat, ist Gottes Liebe. Und das ist so erstaunlich. Das ist so unglaublich. Gottes Liebe für dich hat keine Grenzen. Wenn du selber wie immer wieder an diesen Punkt kommst, dass du denkst, was soll ich denn? Habe ich so eine Liebe verdient? Ich glaube, wir kommen ganz oft an diesen Punkt, dass unser Selbstbild immer wieder angegriffen, angefochten wird. Aber Gottes Liebe und sein Bild von uns ist so viel größer. Wenn er mich ansieht, dann sieht er mich makellos und absolut liebenswert. Er sieht mich als absolut liebenswert in jeder Sekunde, auch wenn ich ihm noch so oft wehgetan habe. Und ich wiederhole das, sorry, dass ich mich immer wieder wiederhole, aber das Ganze schon jetzt, also ohne dass du noch irgendwas veränderst, liebt er dich jetzt schon so. Du musst nicht erst irgendwas tun, irgendwas ändern. Das ist eine unglaubliche Liebe eines Vaters. Jetzt merke ich selber, dass meine Liebe immer wieder mal an Grenzen stößt. Wir haben gerade die lustige Situation, dass unsere Kinder es lieben, Dinge durch die Gegend zu schmeißen oder ganz besonders hinters Sofa zu schmeißen. Ich weiß nicht genau, was dieses Sofa so für ein magischer Ort ist, aber sie lieben es, Puzzleteile, meine Brille, mein Handy, irgendwelche Sachen zu finden, die zu nehmen, Spielsachen und hinters Sofa zu schmeißen. Das ist jetzt vielleicht eine Sache, wo man sagt, naja, es kann man ertragen. Aber es kommt auch irgendwann, denke ich, kann ich verstehen, für jeden so dieser Punkt, wo man merkt, oh, das nervt aber irgendwie. Und vielleicht nach 500 Mal, ich glaube, so viel haben wir bestimmt schon erreicht, ich weiß nicht, wann es dich nerven würde, vielleicht nach 5000 Mal. Aber die Frage ist, was macht es mit uns? Und unsere begrenzte Liebe, meine begrenzte Liebe führt dazu, dass ich irgendwann merke, aber ich merke, dieser Vater, der hier beschrieben wird, der fühlt nicht so. Der wird nicht wütend, der wird nicht zornig darüber und der hört nicht auf, mich zu lieben. Bei ihm kippt nicht es irgendwann und er sagt so, jetzt ist aber Schluss hier und fängt an rumzuschreien und mich irgendwie, keine Ahnung. Und ich merke, bei so einem kleinen Kind ist es so einfach, den zu lieben, obwohl er das tut. Auch nach 500 Mal noch ändert es nichts an meiner Liebe zu ihm. Ich hole meine Brille mit der Grillzange, das funktioniert sehr gut, kann man die sehr leicht wieder da hinten rausholen. Also hole meine Brille zum 10. Mal, zum 100. Mal da hinten raus. Und ich hab mir in letzter Zeit immer wieder angeschaut, wie geht Jesus mit den Menschen um, die ihn nerven müssten, die ihn eigentlich nerven müssten. Und der geht zu denen hin und sagt, hey, ich will mit dir essen. Ich liebe dich, ich hab dich gern, Der sucht die Nähe. Er sucht jedes Mal die Nähe zu den Leuten, die ihm so richtig, richtig tierisch auf die Nerven gehen müssten. Und was er tut, ist genau das Gegenteil von dem, wozu wir immer wieder versucht sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt ein paar von euch versucht sind, mir Erziehungstipps zu geben und auch wie die aussehen, dass man sagt, so ab irgendeinem Punkt musst du dann aber auch mal, weiß ich nicht, was ich dann müsste, ausrasten und jetzt mal so richtig, dass es mal scheppert oder keine Ahnung, ja. Das Spannende ist, bei Jesus passiert es nicht. Die ganzen Sünder, denen er immer begegnet, da scheppert es nie, sondern da ist jedes Mal, seine Liebe wird jedes Mal noch größer. Bis er am Schluss sogar für sie selbst stirbt und für sie ans Kreuz geht. Er sucht deine Nähe. Dann, wenn du ihn eigentlich nerven müsstest, sucht er deine Nähe. Dann will er für dich da sein. Dann kommt er zu dir und sagt, hey, du kannst dich bei mir anlehnen. Ich liebe dich so, wie du bist. In dieser Beziehung zu Jesus, ich weiß nicht, wie viel Ahnung du so hast von dem, worum es im Christentum geht. Ein bisschen verrückt, wenn Leute von außen drauf gucken, dann sieht man immer diesen, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, langweiligen Part, dass die Christen immer irgendwie meinen, irgendwas machen zu müssen. Und im Verhältnis ist es so gering und so unwichtig im Verhältnis zu diesem großen Kreuz. Ja? Sagen wir mal, so klein, das, was wir tun müssen im Verhältnis zu der Größe dieses Kreuzes, was schon getan worden ist. Er liebt dich und jeden Menschen. Und das ist die Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Er liebt dich, bevor du irgendetwas getan hast. Und wenn du das nicht verstehst, dann wird das Christentum für dich wahrscheinlich zu Recht eine anstrengende, langweilige, unangenehme Sache sein. Seine Liebe zu dir ist bedingungslos, grenzenlos. Und er liebt dich schon lange. Und es geht nur darum, um die Frage, glaubst du ihm, dass er dich liebt? Er liebt dich. Ich lese euch noch Verse vor aus Römer 8, die das Ganze, finde ich, auch noch mal ganz schön auf den Punkt bringen. und zwar ab Vers 38. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Jetzt kommt eine ganz lange Liste, was uns alles nicht von seiner Liebe trennen kann. Und ich füge gleich am Anfang noch eine Sache hinzu. Deine Zweifel können nichts daran ändern. Dein Ungehorsam kann nichts daran ändern. Die Sünde in deinem Leben kann nichts daran ändern. Deine Sucht kann nichts daran ändern. Deine gescheiterte Beziehung kann nichts daran ändern. Dass du manchmal keine Lust hast auf Gemeinde, auf Gottesdienst, auf andere Christen, kann auch nichts daran ändern. Nichts kann an seiner Liebe etwas ändern. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Weder Engel noch Mächte, auch nicht die Macht des Teufels oder die Macht von irgendwelchen Dämonen, nichts kann dich trennen von seiner Liebe. Seine Liebe ist größer. Auch wenn dir der Satan immer wieder einreden möchte, du seist zu schlecht oder du bist irgendwie nicht treu genug, du tust nicht genug, ändert nichts, gar nichts an seiner Liebe zu dir. Weder deine Ängste über die Gegenwart oder deine Sorgen um die Zukunft. Was merke ich, wie oft mache ich mir mehr Gedanken darum, um die Zukunft und ich habe Angst. Ich habe Angst, ob alles gelingen wird oder nicht. Und ich merke, wie klein dann oft mein Glaube ist. Dann denke ich, ich habe den Schöpfer des Universums an meiner Seite und bin damit beschäftigt, ob ich nächstes Jahr noch genug Geld habe, ob ich, ja, keine Ahnung, ob Dinge in meinem Alltag irgendwie gelingen. Aber nichts davon kann uns trennen von der Liebe Gottes. Er ist nicht enttäuscht von dir, sondern nur erfüllt von seiner Liebe zu dir. Die Einladung gilt: Du bist willkommen in seiner Gegenwart. Er sehnt sich nach deiner Nähe. Er sehnt sich nach deiner Nähe mit deinen Depressionen, mit deinen Ängsten, sogar mit deinen heimlichen Leidenschaften, mit all den Sünden, über die du dich nie trauen würdest, in Gemeinde zu sprechen, weil das nicht nur peinlich, sondern überhaupt nicht akzeptabel ist. Auch mit deinen offenen Sünden und mit deinen Konflikten in deinem Leben. Jesus sagt, hey, ich möchte dir nah sein. Ich liebe dich. Und meine Liebe ist der Anfang und die Basis. Und das ist alles, um das es geht. Nichts ist so wichtig wie seine Liebe zu uns. Und wie gesagt, wenn ihr heute nach Hause geht, möchte ich, dass ihr nichts tut, weil ihr nichts tun müsst. Ihr dürft einfach nur wissen. Und vielleicht tut es was mit euch, dass ihr geliebt seid, dass eure Liebe so unglaublich, dass seine Liebe zu euch so unglaublich groß ist. Und er sehnt sich nach nur einer Sache, dass ihr diese Liebe in euer Herz hineinlasst und sagt, ja, was für ein Geschenk, was für ein unglaublich großes Geschenk, dass ich so geliebt bin. Amen.